Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Sie wirkte cool, sah sehr gut aus und vor allem hatte sie wirklich etwas zu sagen. Susan Sontag war ein intellektueller Star und ganze Generationen von Geisteswissenschaftlerinnen wollten so werden wie sie. 2004 starb die New Yorker Schriftstellerin, Kritikerin und Filmemacherin mit 73 Jahren und in diesem Herbst erscheinen gleich drei Bücher über ihr Leben und Werk, beziehungsweise eines enthält Erzählungen von Susan Sontag selbst. Die anderen beiden sind von zum einen Erinnerungen der amerikanischen Autorin Sigrid Núñez, die lange Zeit Susan Sontags Assistentin war, und dann die monumentale Biografie von Benjamin Moser, der auch vorige Woche in der Lesart zu Gast war und der für sein monumentales Werk den Pulitzer-Preis bekommen hat. Literaturkritikerin Susanne Meyer hat seine Biografie bei uns im Programm vorgestellt und mit ihr will ich jetzt aber mal alle drei Bücher genauer anschauen. Frau Meyer, welches der drei Bücher haben Sie denn eigentlich mit dem größten Vergnügen gelesen?
Also ehrlich gesagt, diesen kleinen, schmalen Erzählband. Ich kannte diese Erzählung noch nicht. Ich kannte den Núñez-Band, der sehr bitter, sehr böse in der Abrechnung ist. Und diese Erzählungen zeigen plötzlich eine Susan Sontag, die so leichtfüßig sein konnte. Die sind so spielerisch, besonders die ersten beiden Erzählungen. Die sind so ganz mutig in der Form, anders als in ihren Romanen, an denen sich dann Herr Moser auch wirklich sehr bemüht abarbeitet. Wagt sie da was und offensichtlich mit dem Gefühl, nichts groß zu wagen. Also sie scheint da plötzlich in so einer auf so einer Linie zu sein, wo sie denkt, jetzt mache ich einfach mal irgendwas. Und alles andere, was Susan Sontag sonst gemacht hat, war so mit Anstrengung und irgendwie diese ganzen Leselisten ablesen und diese ganzen schwierigen Leute erklären und diese ganzen wichtigen modernen Filme erklären. Und diese Erzählungen, da lacht man, da freut man sich dran. Also das war, sag ich mal, wie eine kleine Erholung auch nach diesen 1900 oder 1000 Seiten Moser.
Aber das, was Sie jetzt über die Erzählungen sagen, das ist ja tatsächlich nicht das, was sie so berühmt gemacht hat.
Ja,
was
das
war
stimmt.
Das? Sie ist ja mit 30, 1963, glaube ich, schlagartig zu so einer sehr, sehr berühmten Intellektuellen geworden. Wie kam das?
Also sie ist da auf dieser Bühne von New York aufgeschlagen. Moser spielt das ein bisschen runter. Da war ja schon eine Menge los. Da war ja Punk los. Da rockte es sozusagen. Da war Andy Warhol unterwegs. Andy Warhol hat, glaube ich, 62 oder was, seine Factory aufgemacht. Und sie ist da reingekommen. Die war eine hochgebildete, selbstgebildete Frau aus der Provinz, vollgestopft mit allen Theorietexten und allen Texten der Moderne. Und sie hatte wohl das Gespür dafür, dass es da einen Umbruch gab. Und dann hat sie diesen sehr interessanten kleinen Essay über Camp geschrieben, der eigentlich das Gegenteil von dem sagte, was sie nämlich gerade die ganze Zeit machte. Der sagte im Prinzip, die Zeit der Hochkultur, des Tiefschürfenden, das ist jetzt vorbei, wir sind jetzt hier bei der glitzernden Oberfläche. Mit anderen Worten, bei den großen Glitter Queens von New York, bei Warhol, bei den ganzen Clubs. Sie hat im Prinzip, das wird ja auch zum Vorwurf gemacht, eine große aufblühende Schulenkultur beschrieben, ohne das zu benennen. Es war vielleicht auch ein kleiner Punkt in diesem großen Erfolg, dass sie das zwar beschrieben hat, aber sie ist sozusagen nicht nach vorne ans Netz gegangen, hat das offensiv so genannt. Aber sie hatte tatsächlich ihre Zeit erfasst und mit einem großen Gespür. Und dann ist das gleich aufgegriffen worden, das ist in der New York Times aufgegriffen worden, das ist in Magazinen, das war auch die Zeit, wo die Magazinkultur richtig aufblühte. Die Amerikaner sind da ja sozusagen sehr viel weiter gewesen, dass sie auch intellektuelle Frauen in Magazinen groß gedruckt haben. Ich sage nur Joan Didion, ja, hat ganze Sequenzen geschrieben. Und dafür war natürlich Susan Sontag auch geradezu wunderbar ausgestattet.
Weil sie auch so toll aussah.
Weil sie einfach so großartig aussah. Die fiel schon als Studentin auf mit diesem dunklen Haar und diesen Rabenaugenbrauen und diesen dunklen Augen. Und dann dieses coole, lässige, immer so ein bisschen in Napa-Lieder. Das war natürlich auch ein bisschen der androgyne Stil. Das war auch ein bisschen in die Warhol-Szene rein. Und das war auch sicher sehr klug, weil sie ist halt nicht als die Frau, als das Weibchen sozusagen da aufgetreten. Deswegen musste man auch nicht sagen, was will die Frau hier, sondern sie war diese große, glamouröse, androgyne Gestalt, die mit dieser Coolness unterwegs war.
Hatten wir hier eigentlich nicht so, ne?
Nein, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir Susan Sontag geradezu kultisch verehren und auch jede Menge Leute im Sonntagsstyle rumlaufen, weil wir das einfach nie gehabt haben. Man musste also wir hätten es vielleicht mit Frau Ahrens gehabt, aber sie musste halt auch auswandern, um zu überleben. Also bei uns ist das einfach weggewischt worden, diese Möglichkeit des Seins.
Aber Susan Sontag hatte ja auch tatsächlich ein interessantes Leben. Benjamin Moser hat jetzt ein riesendickes Buch darüber geschrieben, ja, über 900 Seiten. Wie ist das? Wie liest sich das? Lohnt sich das, diese 900 Seiten zu lesen?
Also ich habe das natürlich mit großem Interesse gelesen. Das lässt sich auch gut lesen. Das ist jetzt irgendwie nicht schwer zu lesen. Das ist sozusagen alles über Sontag. Moser, glaube ich, ist in einer ähnlichen Weise besessen wie Susan Sontag selber, indem er seitenlang die illustren Gesprächspartner rangebaggert hat. Es ist alles mögliche Material da. Das Buch heißt ja auch nicht Susan Sontag, sondern Sonntag. Das heißt auch nicht eine Biografie der großen Intellektuellen, es heißt die Biografie. Also er hat eigentlich auch so einen fast monströsen, riesigen Anspruch. Und es ist voll mit Anekdoten natürlich auch. Es ist irgendwie schon interessant zu lesen, was Richard Burton über Susan Sontag gesagt hat und wie Brodsky sich geäußert hat, der eine Zeit lang ihr Partner war. Die These, über die kann man, glaube ich, sehr streiten. Moser bändigt dieses riesige Material, indem er mit so einem psychoanalytischen Ansatz daran geht. Und er sagt, dies ist eine Person, die das kleine Mädchen aus der Provinz war, deren Vater ganz früh verloren ging. Der war in China und ist da in Tibet gestorben. Die Mutter war sehr kalt und die hat dann für sich eine Persona erschaffen, die Susan Sontag in Anführungsstrichen. Und dieses Muster zieht er so gnadenlos durch und schreibt, sie war die Form, die sie dann zerbrochen hat. Und ich glaube, da irrt er, weil, wie schon erwähnt, es gab auch Susan Sontag, es gab auch Angela Davis, die glamouröse Philosophie-Professorin aus Berkeley. Es gab Didion. Es gab wirklich jede Menge von wirklich sehr beachtenswerten Frauen in dieser Zeit. Und sie war eine von denen. Und das ist nicht wenig.
Wenn er so viel Material hat und so viele verschiedene Aspekte, wie kriegt er das denn in den Griff? Also hat es eine Form, diese riesige Biografie?
Na, wie ich schon sagte, das eine ist, also er geht sozusagen ganz normal chronologisch vor. Es beginnt sozusagen mit ihrer Jugend und es endet mit ihrem Tod. Und dann hat er sozusagen immer diesen Fokus. Also wenn er sozusagen auf das Material schaut, dann fokussiert er seine kleine Linse so, dass immer dieses Muster rauskommt. Er hat auch eine Menge zu erklären. Es ist diese glamouröse, kluge Gestalt. Aber einige von diesen Texten lesen sich einfach unglaublich bemüht. Warum sind sie so bemüht? Es war die bewunderte Gestalt, von der alle möglichen Leute berichten, dass sie unerträglich war, dass sie Leute gedemütigt hat, dass sie böse war, dass sie die Menschen heruntergeputzt war. Und dann kann Moser wieder auftreten und sagen, das ist so, weil sie im Herzen immer noch die kleine Susan war und sich aufspielen musste.
Also besteht da nicht die Gefahr des Voyeurismus, wie ja, er da drauf guckt? Doch?
Ja. Ja, das finde ich schon. Also um zu verstehen, warum Susan Sontag die große Susan Sontag war, das sagen auch viele Leute, reicht es im Prinzip, diese frühen Essays zu lesen, Against Interpretation, das ist eigentlich eine Variante von Camp, also eine Absage an die tiefschürfende Kultur der Hochkultur. Sie hat gespürt, jetzt kommt eine neue Ära der Oberflächenfaszination. Susan Sontag hat das neue Medium Fotografie, was damals so wirklich nach vorne gespielt wurde. Sie hat es nicht betrachtet unter einem wichtigen Gesichtspunkt, dass es für Frauen auch sehr wichtig war, weil es war auch ein nicht so teures Medium. So eine Kamera konnte man sich leisten. Sehr viele Frauen haben in diesen 60er, 70er Jahren auch in Europa mit der Fotografie angefangen. Und Susan Sontag hat dieses Medium einer Kulturkritik unterzogen. Sie hat sich da selber auch korrigiert. Am Anfang war das ihr Standpunkt kritisch. Zum Schluss hat sie in diesem Buch Das Elend anderer betrachten, finde ich sehr zu Herzen gehend, dafür plädiert, dass man auch die Schreckensbilder, sage ich jetzt mal, aus Aleppo anschauen muss, weil es die Opfer gewollt hätten, dass man ihr Elend sieht und dass man es zur Kenntnis nimmt. Das waren sicherlich zusammen mit den Büchern über Krankheit ihre wichtigsten Werke. Auch über Krankheit, denke ich, können wir heute eigentlich nur mit Susan Sontag nachdenken. Susan Sontag, die selber Jahrzehnte gegen verschiedene Krebserkrankungen gekämpft hat, hat sich sehr dagegen ausgesprochen, diesen Prozess des Krankwerdens durch furchterregende Metaphern zu überlagern. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie Herr Drosten und Herr Lauterbach hier sozusagen den Ton vorgeben, wie man über Covid-19 redet, dann hat das auch ein bisschen was von Susan Sontag. Also das würde reichen sozusagen, um zu verstehen, warum sie so berühmt ist. Und das andere finde ich eher ein bisschen ablenkend, ja, und voyeurhaft.
Wenn Sie jetzt diese beiden Bücher über Susan Sontag anschauen, würden Sie sagen, dass sich Ihr Bild von dieser Person, von ihr als große Intellektuelle, dadurch verändert hat oder sogar vielleicht beschädigt wird?
Also ich habe dieses Buch von Nunez schon 2011, als es rauskam, gelesen, als ich was über Sontag geschrieben habe. Und ich war sehr erschrocken, auch erschrocken über diesen Furor, mit dem sie sich sozusagen über diese Figur hermacht und wirklich sehr intime Einzelheiten aus dem Zusammenleben erzählt. Sie war Nunez war befreundet mit David Reef, ihrem Sontagssohn. Und das sind so viele Szenen aus dem Häuslichen. Und es hat sich dann wirklich sowas eingestellt, nein, das möchte ich nicht wissen. So, das geht mir jetzt zu weit. Weil ich letztlich auch als Literaturkritikerin sagen muss, ob jemand nett ist oder nicht, das ist einfach so vollkommen wurscht, wenn man die Texte eigentlich liest und sagt, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Ist das ein guter Text oder ein schlechter Text? Ist es stilistisch gelungen oder nicht? Und das ist zwar ein bisschen bitter, aber eigentlich ist es egal, ob jemand nett ist oder nicht. Es kommt darauf an, ob er gut denken und gut formulieren kann.
Und das konnte Susan Sontag ja zweifellos.
Aber wirklich, ja.
Also auf jeden Fall eher sie selbst mal wieder lesen, würden Sie sagen. Höre ich da so ein bisschen raus?
Ja, das würde ich auf jeden Fall. Also das würde ich jetzt in diesen Tagen auf jeden Fall jedem empfehlen, das Leid anderer zu betrachten, nochmal zu lesen oder Krankheit als Metapher.
Susanne Meyer hat also nochmal richtig viele Seiten zu Susan Sontag gelesen. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, danke, Frau Gerl.